Wie ist dir denn zumute, wenn es ums Danken geht? Wir feiern doch heute einen Lob- und Dankgottesdienst. Da müssen wir doch auch mal ein bisschen aus dem Häuschen kommen jetzt hier. Mal ein bisschen fröhlich danken. Ging das eben so beim Singen für dich? Wirkt ja oft so, nicht? Gott verlangt immer völlig weltfremde Dinge, die mit unserem Leben nichts zu tun haben oder jedenfalls nicht mit meinem. Umso treffender finde ich es, dass vor einiger Zeit schon die Wahl für den Predigttext auf Psalm 103 gefallen ist. Das ist genau das Richtige. Dieses Lied aus dem Alten Testament. Warum? Erkläre ich dir gerne gleich, wenn wir es gelesen haben. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die er seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Wie ist dir zumute, wenn es ums Danken geht? Wie war David zumute, als er dieses Lied schrieb? Wir wissen es schlichtweg nicht. Das Spannende daran ist, an dieser Stelle, wenn man mal aufmerksam liest, merkt man, das ist auch gar nicht wichtig. Denn das, was er hier schreibt, ist unabhängig davon, wie er sich gerade fühlt. Und er gibt uns, wenn man es mal in zwei Worten zusammenfassen will, einen äußerst entscheidenden Hinweis für unser Leben. Das ist unser Thema heute. lobe Gott. Lobe Gott. Als könnte man das befehlen. Da mache ich nicht mit. So geht's mir überhaupt nicht. Was soll denn da zu loben sein? Mir geht's schlecht. Der kümmert sich ja überhaupt nicht um mich. Könnte man denken. Und da fängt einer an, mit sich selber zu reden. Das ist ja so die Kunst, die wir Menschen zum Beispiel im Unterschied zu den Tieren beherrschen. Wir können uns mal neben uns stellen und darüber nachdenken, was läuft hier eigentlich? Ja, ein Tier ist nur instinktgeleitet. Manche Menschen tun auch so. Sind sie aber nicht. Das ist eine blöde Ausrede. Ein Mensch kann mal sagen, du pass mal auf, wie ist das hier eigentlich? Und jetzt sagt er sich, also seiner Seele, ja, lobe den Herrn, meine Seele. Hallo, ist jemand zu Hause? Lob mal den Herrn. Ja, ich weiß, hier ist vielleicht gerade nicht danach. Gerade deshalb sage ich es dir nochmal, lobe den Herrn, meine Seele. So, ja, und dann fängt er an aufzuzählen. Und das Entscheidende bei der Aufzählung ist hier der Name, den er nennt. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ja, was ist denn der Name? Yahweh, vermutlich spricht man es so aus. Man weiß es ja gar nicht so genau, wie man ihn eigentlich aussprechen muss. Die Buchstaben sind aber zu identifizieren, nämlich als ein Wort, das so viel aussagt wie ich bin, der ich bin. Oder auch ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt, ich bin. Ich bin da. Ich bin für dich da. Wir hatten es neulich schon mal in einem Gottesdienst. Das ist der Name Gottes. Einmal, ich bin da. Ja, wir kommen ohnehin nicht an ihm vorbei, auch wenn wir ihn leugnen, nicht? Die einen merken es früher, die anderen merken es später. Die anderen merken es vielleicht auch erst zu spät. Das kann auch sein. Aber es wird jeder entdecken können. Noch. Das wird uns in der Bibel so beschrieben. Eines Tages werden sich alle Knie beugen. Ja, Gott ist aber trotzdem eben einfach da, auch wenn jetzt ein Mensch das nicht für sich wahrnehmen will. Aber das ist nicht alles. Und das wird dann im Besonderen auch in dem, was David hier schildert in seinem Lied, deutlich. Und das wird in der ganzen Bibel deutlich. Wir wissen eigentlich nahezu nichts, oder sagen wir mal kaum etwas über Gott, was ihn nicht so schildert, als dass er in Beziehung zu uns Menschen steht und lebt. Ich bin für dich da. Das ist hier nicht so nur dahergesagt. Das ist der Name Gottes. Diese Auslegung ist jüdische Auslegung, nicht mal zuerst christliche. Schon die jüdische Auslegung deutet den Namen Gottes so. Das ist sein Wesen. So hat er sich uns Menschen zu erkennen gegeben. Zuerst mit seinem Namen, dann mit seinem Handeln. Und das Volk Israel denkt hier immer zuerst an den Auszug aus Ägypten. Als Christen, als Menschen, die in der Zeit leben, die danach ist, nach dem Datum der Weltgeschichte, das alles verändert, wissen wir, dass Gott sich noch viel tiefer offenbart hat als beim Auszug aus Ägypten, nämlich in seinem Sohn Jesus Christus. Ja, und jetzt kann man sagen, so, das hat er mit meinem täglichen Leben nichts zu tun. Vielleicht sagt man damit mehr über sich selber als über den Sachverhalt. Es kann sein, dass dir das gleichgültig ist. Mit deinem Leben hat das alles zu tun. Dein Leben würde auch völlig anders sein, würdest du das in den Blick nehmen. Und als ob er schon gewusst hätte, das wusste er nicht, wer dann eines Tages mal kommt und als sein Nachkomme bezeichnet wird, spricht David oder schreibt David schon davon, wie Gott ist, was allerdings erst in Jesus Christus so deutlich hervortritt. Denn der hat ja den Namen bekommen in den Prophetenbüchern, Immanuel. Ihm ist mit, Immanu heißt mit uns und El ist Gott. Mit uns ist Gott. Gott ist mit uns. Der Name bedeutet also so viel wie der Name Gottes. Und jetzt ruft David das zu, sich selbst. Lobe den Herrn, meine Seele. Los geht's. Aber jetzt mal zack. Dann ruft er das seinem Volk zu, dem Volk Gottes ruft er das zu. Und dann ruft er das sogar seiner Gottes unsichtbare Armee zu, den Engeln, von denen wir so wenig mitbekommen, von denen aber beschrieben wird, dass sie eben im Unsichtbaren dauernd unterwegs sind, um das Gute, das Gott uns Menschen tun will, auszuführen. Ja, und sein Reich kommen zu lassen. Und denen ruft er auch zu, lobt ihn alle, macht alle mit. Und wir sitzen da auf dem Stuhl und na gut, loben wir halt Gott. Ja, und deswegen schreibt er diesen Psalm. Der konnte wohl offensichtlich das bei sich selber entdecken, dass da nicht einfach alles mitmacht. Deswegen sagt er, lobe den Herrn, meine Seele. Er muss sich ja geradezu daran erinnern. Ja, als ob man das vergessen könnte. Ja, und dann merkt man, Gott loben ist keine Sache des Gefühls. Gott loben ist auch keine Sache der Umstände, in denen du dich befindest. Oder des Glücklichseins. Gott loben ist eine Sache der Überzeugung. Er setzt sich für mich ein, das beschreibt David in den ersten Versen. Er setzt sich für sein Volk ein, das beschreibt er dann in den weiteren 13 Versen. Und er regiert unsichtbar und setzt sich jeden Tag für seine Welt ein, für sein Volk, für dich und mich persönlich, das beschreibt David in den letzten 4 Versen. Wieso merke ich denn davon nichts? Wieso geht's mir denn so schlecht? Wieso geht's denn vielen so schlecht? Es passiert so vieles, was wir nicht nachvollziehen können. Da kann man noch nicht davon reden, dass Gott sich um alle kümmert. Ja, wir wissen ja auch, was passieren müsste in unserer Welt, damit das Gute durchkommt. Na klar, wir wissen doch, was gut ist. Ich habe jedenfalls eine genaue Vorstellung davon. Ja, aber du gibst dich in deinem Leben mit weniger zufrieden, als Gott dir schenken will. Wenn du darauf bestehst, dass du unbedingt entscheiden willst, was in deinem Leben passiert und was nicht. Und das ist bei diesem Thema Danken und Loben eine der entscheidenden Punkte. Wann kann ich denn sagen, ich hab's gut? Kann ich das erst sagen, wenn meine Beurteilungskriterien erfüllt sind? Zick, zick, zick. Und oh Schreck, ich merke schon, am nächsten Tag sieht es wieder anders aus. Da ist schon wieder irgendwas aufgestiegen in mir oder aufgetreten in meinem Leben. Man kann angesichts dessen, was wir erleben und was vielleicht sogar in nächster Nähe oder weiter entfernt geschieht, ja, an Gott verzweifeln. Zweifeln sowieso. Kann man. Man könnte auch sagen, wie viele Menschen, die Leid erlebt haben, mir das geschildert haben, dass Gott offensichtlich mit diesem schrecklichen und auch von ihm im Grundsatz nicht gewollten, immer noch gute Ziele verfolgt. Offensichtlich gibt es für Gott noch Wichtigeres, als dass es uns immer gut geht, im Sinne des Gefühltseins. Ja, der riskiert, dass wir ihm den Rücken zukehren und dass wir drauf pfeifen, ob er da ist oder nicht. Das riskiert er, nur um uns noch etwas Besseres zu schenken, als wir uns gewünscht haben. Und er hält er das aus, dass wir sagen, ich hab's schlecht und er macht's schlecht. Das ist schon verrückt, finde ich. Wenn Gott sagen würde, na gut, dann machen wir es eben, wie du wolltest. wenn du unbedingt den Kram haben willst, na gut. Und er macht es nicht. Das ist doch verrückt. Wir meinen, angesichts der Lage, in der wir stecken, ist es äußerst angebracht, Trübsal zu blasen. Also alles auf Trübsal. Oder Groll und Ablehnung zu pflegen, vielleicht gegen Menschen. Und haben vielleicht doch keine Ahnung davon, was wirklich los ist in unserem Leben und in unserer Welt. Naja, wir meinen ja, Gott loben können wir dann, wenn wir uns gut fühlen. Wenn es mir schon mal so gut geht, kann Gott ja auch mal ein bisschen was abhaben davon. Ne? Als ob wir ihm denn damit einen Gefallen tun, dass wir ihn loben. Schön. Allerdings, was sollte er denn davon haben, dass wir ihn loben? Ja, manchmal erscheinen mir, also ich habe ja schon so sogenannte Lobpreiszeiten erlebt, die man dann so extra einrichtet, an sich das Anliegen, mal sich zu entschließen, Gott zu loben und zu danken, entspricht ja voll dem Psalm. Aber manchmal scheint es mir so, als ob man dann, ne, weil man gerade ein paar schöne Lieder singt, die singt man dann auch so lange, bis man mal den Alltag endlich vergessen kann. Und dann kann ich ja endlich Gott loben. Abgesehen vom Alltag. Und dann fühle ich mich auch noch so, als ob ich Gott einen Gefallen tue. Ne? Endlich mache ich mal, was ich eigentlich soll. Dabei ist doch Loben gar keine Sache des Gefühls. Hängt doch gar nicht davon ab und hat gar nichts damit zu tun, wie ich mir gerade vorkomme. Es ist deshalb nicht nur dann angemessen, wenn ich in Stimmung bin, sondern Gott loben geschieht immer aus Überzeugung, weil ich es einfach weiß, dass er großartig ist und dass er das wert ist und dass ich in besten Händen bin, auch wenn ich jetzt nichts davon merke. Das ist ja Glauben. Ich weiß es einfach besser. Und da geht es nicht um Besserwisserei. Ich weiß es besser. Mir drängt sich zwar der Eindruck auf, mein Leben ist fast vorbei. Oder schon ein bisschen drüber. Aber ich weiß, dass ich in guten Händen bin. Ja, man kann sich das vorstellen, da sind ja zwei Leute im Neuen Testament beschrieben, werden ja Paulus und Silas genannt, so zwei Missionare, die da unterwegs waren, um von Jesus Christus zu reden. Und als Erfolg ihrer Arbeit kommen sie erstmal in den Knast. Weil die Leute das nicht haben wollten, dass sie da von Jesus reden. Das geschieht ja laufend Christen zu diesem Zeitpunkt in der ganzen Welt, nur in den westlichen Ländern noch nicht. So. Und dann sitzen die da, ja, angekettet in einem kalten, feuchten, dunklen Loch mit anderen Knastbrüdern. Man weiß ja, dass man selber manchmal zum Verbrecher wird, wenn man im Gefängnis mal war, eine Zeit lang. Muss man nur mal Leute fragen, die das erlebt haben. Also man, es könnte einem nach allem Möglichen zumute sein. Außerdem könnte man Schlaf brauchen. Vielleicht war es auch gar nicht möglich, in dem Loch zu schlafen, kann auch sein. Jedenfalls um Mitternacht fangen die an, Gott Loblieder zu singen. Jetzt sind sie völlig abgedreht. Nee. Es passiert was anderes. Die Häftlinge haben ja vielleicht auch, die Mithäftlinge haben ja vielleicht gedacht, jetzt spinnen sie. Aber Gott hat jetzt den Eindruck, na gut, es ist dann jetzt mal an der Zeit, hier ein Erdbeben zu veranstalten. Und dann gibt es ein Erdbeben und die Türen springen auf. So, und alle könnten fliehen und keiner macht's. Und dann kommt der Gefängnisdirektor und sieht den Salat und sagt sich, erst wo die Gefangenen raus sind, also offene Tür und Gefängnis, das war für ihn, also mehr braucht er nicht sehen. Ja, das ist ja völlig klar, dass alle weg sind. Also, und jetzt werde ich persönlich verantwortlich gemacht. Also kann ich das auch gleich selber machen. Und dann ruft Paulus ihm zu, nein, mach das nicht. Wir sind alle noch da. Und dann fällt er vor ihm nieder und fragt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Der hatte wohl vorher gehört, wohl nicht nur die Loblieder, sondern wahrscheinlich haben Paulus und Silas schon vorher von Jesus geredet, als ob die nichts Besseres zu tun hätten. Ja, und dann hat er plötzlich begriffen, da geht's um Rettung und jetzt merke ich, dieser Gott ist tatsächlich da und jetzt möchte ich den kennenlernen. Man könnte fast denken, dass Gott die deshalb ins Gefängnis geworfen hat, Paulus und Silas. Ja, und da fragt man sich manchmal, wieso bin ich in dieser Lebenslage? Es mag sein, dass du nicht weißt, warum. Aber die beiden wussten etwas. Dass es immer angebracht ist, Gott Loblieder zu singen. Und deswegen machen die das einfach mal. Es gab ja auch nichts anderes, was sie machen konnten. War gerade kein anderer Auftrag dabei, auszuführen. Das ist doch verrückt. Das kann man ja für übertrieben halten. Aber man merkt, wovon das Leben dieser Männer geprägt war. Wovon ihr Herz erfüllt war. Und deswegen sage ich ja auch, was wir machen, entweder um Mitternacht oder auch am helllichten Tage, zeigt auch, wovon wir geprägt sind und wovon unser Herz erfüllt ist. Wovon wir im tiefsten überzeugt sind, das wird deutlich. Und zwar nicht, vor allem dann, wenn die Sonne scheint. Ja, und Gott bildet sich ein, er könnte unser Leben einfach mal so führen, wie er sich das vorstellt. Und damit sind wir dann vielleicht oft nicht zufrieden. Aber die beiden Männer haben das geglaubt, dass Gott immer noch das Beste macht. Und vielleicht kannst du das anfangen einzuüben. Lobe den Herrn, meine Seele. Ja? Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Satz von Bonhoeffer, den nehme ich mit. Zusätzlich zu meiner Predigtvorbereitung. Undankbarkeit fängt mit Vergessen an. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn du den Eindruck hast, du musst danach suchen. Ich sag mal, es könnte Suchen geben, die weniger wichtig sind. Das wäre dann vielleicht mal wirklich das, was du heute machen solltest noch. Mal aufschreiben, wofür kann ich Gott eigentlich danken? Und wenn du mal eine halbe Stunde vorm leeren Blatt Papier sitzt, dann wird wenigstens das mal klar, dass es dir nicht einfällt. Aber es könnte auch sein, dass Gott dir den Blick öffnet. Wir sollten immer mal damit rechnen, dass Gott auf Gebete antwortet und dass er tatsächlich lebendig ist. Es könnte manchmal deutlich werden. Ja. Was heißt denn das für deine Ehe, die vielleicht im Moment so schwierig ist? Vielleicht schon immer. Ist Leben erst dann, wenn du bekommst, was du willst? Wenn sich deine Träume erfüllen und deine Sehnsüchte, ist dann erst Leben? Oder wenn du einen blöden Beruf hast? Manchmal reicht ja auch ein blöder Chef, manchmal muss man ja auch nur selber blöd sein dafür. Oder wenn du zu wenig Geld hast? Da hängt davon das Leben ab. Erzählen tun wir es immer anders. Aber plötzlich fällt uns nichts ein zum Danken. Obwohl wir heute schon wieder was zu essen haben. Oder wenn deine Fähigkeiten nicht denen entsprechen, die du aber doch gerne hättest. Was meint ihr, was ich alles noch gerne können würde? Ja, und dann haben wir lauter Ansprüche an Gott. Und wenn er sie nicht erfüllt, kann er sich seinen Dank mal an den Hut stecken. Ich mach da nicht mit. Kann er mein Leben ja alleine leben, wenn er will. David dankt vor allem dafür, dass Gott ihm seine Fehltritte vergeben hat. Seine Freveltaten werden auch genannt. Sünde hier bei Luther. Und davon ist er voll. Und das ist etwas, was nochmal ganz wichtig ist jetzt am Ende. Mitzunehmen, wahrzunehmen und mitzunehmen. Wir tun mit unseren Ansprüchen an Gott die ganze Zeit so, als hätten wir bestimmte Dinge verdient. Und wenn die nicht eintreten, macht hier irgendeiner einen Fehler. Ich natürlich nicht. Muss ja dann Gott sein. Ja, und woher hast du eigentlich diesen Anspruch, dass Gott gewisse Dinge machen muss? David sieht es ganz anders. Der sagt uns hier, also verdient habe ich jetzt erstmal gar nichts. Das wird uns ja besonders da deutlich, als Jesus am Kreuz gestorben ist, damals. Da wird deutlich, was die Menschen verdient haben. Der ist für dich in die Hölle gegangen. Da kannst du dir abholen, was du verdient hast. So, und jetzt stell dir vor, du hast ein Glas Wasser auf dem Tisch. Es könnte sein, dass es gleich mindestens einen Schluck Wasser gibt zu trinken. Dann hast du schon mal mehr, als du verdient hast. Dass du hier im Trockenen sitzt und im Warmen, ist mehr, als du verdient hast. Dass du einen Stuhl hast und Kleidung auf dem Leib, ist mehr, als du verdient hast. Und vielleicht eine Familie oder Freunde. Vielleicht hast du sogar noch einen Beruf, mit dem du auch noch im Moment davon ausgehen kannst, dass du auch morgen noch was essen kannst. Hast du mehr, als du verdient hast. Und dass Gott seinem Namen alle Ehre macht und für dich ist, hast du noch längst nicht verdient. Und dann kommt er einfach in diese Welt und tritt für dich ein. Davon ist David voll. Nicht von Jesus Christus, den kannte er noch nicht. Aber von diesem Umstand, dass Gott auch damals schon Schuld vergeben hat, weil er wusste, dass irgendwann sein Sohn diese Rechnung bezahlen wird. Deswegen konnte er lauter Vergebung aussprechen, weil sein Sohn die Rechnung bezahlen wird. Und wir wissen es doch heute erst recht. Verdient haben wir das alle nicht. Er heilt alle deine Gebrechen, alle deine Krankheiten. Das gibt's in dieser Welt. Auch wenn es das gibt, dass es das mal nicht passiert. Am Ende wird das auf jeden Fall tun. Gott wird abwischen alle Tränen und es wird kein Leid mehr sein. Man könnte noch ganz viel anführen hier. Aber das Entscheidende ist für David, dass Gott das, was du mit deinem Leben verbrockt hast und nicht hinbekommst und Gott schuldig bleibst, dass er das so weit weg sein lässt, wie der Himmel von der Erde ist. So weit, so fern sein lässt, wie der Morgen vom Abend. Und in den Mittelmeerländern weiß man was, wie fern das ist, denn da gibt's keine Dämmerung. So wie bei uns. Da ist dann einfach Abend und wieder Morgen. Und wie ein Sohn, wie ein Vater seinen Sohn wieder aufnimmt und für ihn da ist, so macht Gott es mit uns. Erfahren tun diese Zuwendung die, die ihn fürchten. Das ist hier das Schlüsselwort immer wieder. Die, die Gott ernst nehmen. Die, die sich von Gott zeigen lassen, wie die Wirklichkeit ist. Und nicht bei ihrer eigenen Sicht unbedingt stehen bleiben wollen. Und dazu bist du herzlich eingeladen. Der Psalm beginnt und hört auf damit. So, meine liebe Seele, wo dir das jetzt vor Augen steht, dann fang doch bitte an, Gott zu loben. Es gibt doch nun wirklich nichts Wichtigeres, nichts Besseres, nichts, was angemessener ist. Wenn du mal siehst, wie gut Gott zu dir ist, dann lass es in deinem Leben zum Vorschein kommen und lobe ihn mit deinem ganzen Leben und auch mit deinem Mund, dass es alle hören. Und weil die Seele da nicht immer mitkommt, klopft er an und sagt, so, meine Seele, nun lobe Gott. Ob du es merkst oder nicht, Gott ist umfassend für dich da. Das kannst du übrigens in Jesus Christus erkennen. Deshalb stimme mit ein, Gott zu loben. Er ist es wert und macht es gut mit dir. Amen.